Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Die Morde der Neonazi-Terrorzelle NSU haben unsere Republik verändert. Seither ist in Politik und Gesellschaft das Bewusstsein gewachsen. Es gibt eine akute Gefahr von rechts. Gewalt gegen Ausländer und Repräsentanten unseres Staates müssen deshalb mit aller Härte verfolgt und bestraft werden. Auch die geistigen Brandstifter müssen zur Verantwortung gezogen und nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit toleriert werden. Ein Beleg dieser veränderten Haltung von Politik und Behörden ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes, heute am Jahrestag des Urteils gegen Beate Zschäpe, die identitäre Bewegung als rechtsextremistisch einzustufen. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Beginnen müssen wir jedoch mit einer Nachricht aus der Krisenregion am Persischen Golf. Von dort kam heute Morgen die Meldung, 3 iranische Schiffe hätten einen britischen Tanker bedrängt. Erst nach Warnungen einer britischen Fregatte seien die Schiffe beigedreht. Ein weiterer Beleg, sollte sich die Meldung bestätigen, für die gefährliche Entwicklung in der Region, für die wachsenden Spannungen im iranischen Atomkonflikt. Doch Karin Senz in Istanbul, der Iran dementiert den Vorfall. Wie glaubhaft ist dieses Dementi aus Teheran?
Ich glaube, es ist alles denkbar an dieser Stelle. Es ist durchaus denkbar, dass der Iran versucht hat, sozusagen Tauschmasse zu gewinnen. Denn im Moment hängt ja ein Tanker mit iranischem Öl bei Gibraltar fest. Angeblich wollte er dieses Öl nach Syrien liefern und hat dagegen gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der Iran und der iranische Präsident Hassan Rouhani hat auch gestern schon gesagt, das wird Konsequenzen haben. Möglicherweise könnten das jetzt die Konsequenzen sein. Auf der anderen Seite ist durchaus auch denkbar, dass eine andere Regionalmacht, möglicherweise in der Konkurrenz auf dem Ölmarkt, versucht, dem Iran diese ganze Geschichte einfach nur in die Schuhe zu schieben, um die Spannungen und auch um Sanktionen weiter voranzutreiben.
Es gab ja in den letzten Tagen immer wieder Meldungen über Vorfälle in der Straße von Hormuz. Wie wichtig ist diese Straße für das internationale Ölgeschäft?
Ein großer Teil des Ölgeschäftes, ein großer Teil der Tanker, die Öl liefern, läuft eben genau durch diese Enge. Und wir haben eben auch vor einigen Wochen im Juni schon erlebt, dass es diese Angriffe auf Tanker im Golf von Oman gegeben hat. Damals haben die USA Videomaterial präsentiert, das eben zeigen sollte, dass da die Revolutionsgarden eben verantwortlich dafür sind. Auch jetzt soll es wieder Videomaterial geben. Das ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Also ja, es ist eine wichtige Straße und wenn es da zu größeren Problemen kommen wird, dann werden wir es alle im Geldbeutel merken, denn dann könnte der Ölpreis massiv und der Spritpreis massiv steigen.
Also es stecken auch wirtschaftliche Interessen dahinter, diese Region ruhig zu halten. Welche Möglichkeiten hat denn der Westen, auf diese möglichen Provokationen durch die Islamische Republik Iran zu reagieren?
Naja, zum einen versucht es Trump ja durch seine Politik des maximalen Druckes. Das ist die eine Variante. Wir erleben aber gerade in den letzten Tagen auch nochmal neue Vorstöße, vor allem von französischer Seite. Emmanuel Macron hat einen Berater nach Teheran geschickt. Der war dort in den letzten 2 Tagen, hat Gespräche geführt mit Spitzenpolitikern, hat angeblich auch einen Brief von Emmanuel Macron überreicht. Es ist allerdings nicht bekannt, was drin stand. Es heißt eben nur, es geht um die Rettung des Atomabkommens von 2015 und die Gespräche seien gut gewesen.
Wie groß ist letztendlich nach Ihrer Einschätzung die Gefahr, dass ein solcher Vorfall, wie wir ihn heute Morgen wahrscheinlich erlebt haben, letztendlich dann in einer militärischen Auseinandersetzung mündet?
Ich glaube, viel hängt einfach davon ab, ob es noch Gesprächskanäle zwischen den beiden Ländern, vor allem USA und dem Iran gibt. Und da haben wir heute auch wieder eine Nachricht gehört, die eigentlich nicht allzu optimistisch stimmt. Denn der iranische Außenminister Zarif hat angeblich immer noch kein Visum für eine UN-Vollversammlung in New York im September. Da war mal gemunkelt worden, dass möglicherweise es dort Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben könnte. Und natürlich ist Zarif der erste Ansprechpartner bei solchen Gesprächen. Also wenn er tatsächlich jetzt mit solchen Sanktionen, die die USA tatsächlich auch so angedroht hatten, belegt wird, dann wird auch dieser Gesprächskanal möglicherweise nicht zustande kommen.
Vielen Dank für diese Informationen, diese Einschätzungen, Karin Senz in Istanbul. Sie geben sich intellektuell, hip und smart, doch ihre Ideen sind von gestern. Die Ideologie der identitären Bewegung erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus. Völker dürfen sich nicht vermischen, nicht der Pass, sondern allein Blut und Abstammung entscheiden über die Volkszugehörigkeit. 600 Mitglieder zählt diese Bewegung in Deutschland. Seit 2016 gilt sie als Verdachtsfall. Nun hat der Verfassungsschutz sich endgültig festgelegt, die Identitären sind eine rechtsextremistische Bewegung. Gudula Geuter.
Seit 2 Jahren hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Identitäre Bewegung Deutschland, kurz IBD, als Verdachtsfall geführt, vor allem wegen des rechtsextremistischen Hintergrundes einzelner Mitglieder. Seit gestern geht es nicht mehr nur um den Verdacht. Die Verfassungsschützer führen die IBD als klar rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Identitären geben sich als smarte, akademische, popkulturelle Bewegung, fremdeln mit Kameradschaften und sind nicht oder wenig gewaltorientiert. Mit der Einstufung als Beobachtungsobjekt will der Verfassungsschutz offenbar auch ein Signal setzen. Als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, so betonte der Präsident des Inlandsnachrichtendienstes Thomas Haldenwang, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln. Das tun die Identitären, meinte im Deutschlandfunk Kultur der Dresdner Politologe Michael Koos. Er bescheinigte ihnen:
ein genuin rassistisches Weltbild, das jetzt halt in diesem ethnopluralistischen Image gerinnt. Aber dabei heißt es eben auch, jeder soll am besten in seiner Weltregion glücklich werden. Das heißt eben, keiner darf hierher kommen. Und da will man eben den deutschen Staat ethnisch deutsch konnotieren.
So beschreiben es auch die Verfassungsschützer. Wer ethnisch nicht aus Europa kommt, kann nach den Vorstellungen der Bewegung nicht Teil einer gemeinsamen Kultur sein. So fasst es eine Mitteilung der Behörde zusammen. Die verbale Chiffre dafür lautet missverständlich: Ethnopluralismus soll heißen, Kultur gibt es nur in dauerhafter Verbindung mit einer Ethnie. Multikulturalismus ist demnach kulturvernichtend. Das hat Folgen für Staats, Volk und Demokratie. Wer nicht aus Europa kommt, ist nach diesen Vorstellungen von demokratischer Teilhabe auszuschließen. Thomas Haldenwang spricht von geistigen Brandstiftern, die Gleichheit oder gar Menschenwürde in Frage stellen, die ihre eigene Identität erhöhen, um andere abzuwerten und gezielt Feindbilder schüren. Zitat Ende. Die Entscheidung bedeutet, dass die Verfassungsschützer nun ihr Instrumentarium einsetzen können, soweit das im Einzelfall verhältnismäßig ist, von V-Leuten und verdeckten Ermittlern über Observation zu Bild- und Tonaufzeichnung, unter Umständen auch Telefonüberwachung und mehr. Solange die IBD als Verdachtsfall eingestuft war, sammelte der Nachrichtendienst aus öffentlich zugänglichen Quellen. Die IBD war zuerst vor allem in sozialen Netzwerken aktiv und trat dann mehr und mehr mit auf breite öffentliche Wirkung angelegten Aktionen hervor, teilweise in internationaler Zusammenarbeit. Mit der Aktion Defend Europe etwa, bei der ein gechartertes Schiff aus dem Mittelmeer Gerettete nach Libyen zurückbringen sollte, mit gekaperten Plakatflächen oder Flashmobs. Die Bewegung ist international, vor allem in Europa vernetzt, besonders nach Österreich und nach Frankreich. Dort ist die Bewegung als Génération Identitaire entstanden. In Deutschland geht der Verfassungsschutz von etwa 600 Mitgliedern aus. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, der CDU-Politiker Armin Schuster, sprach von einer ernsten Warnung. In der, Zitat, aktuellen Stimmungslage sei die Entscheidung richtig. Der grüne Konstantin von Notz nannte den Schritt folgerichtig. Benjamin Strasser von der FDP forderte das Bundesinnenministerium auf, nun ein Verbot der Bewegung zu prüfen.
Ein Bericht von Gudula Geuter. Deutschland schafft sich ab. Der neue Tugendterror oder feindliche Übernahme. So einige der Buchtitel von Thilo Sarrazin. Rechtspopulistische Kampfschriften, islamfeindliche Werke, meist ohne wissenschaftliche Substanz. Doch trotz seiner völkisch-nationalistischen Überzeugungen blieb der frühere Berliner Finanzsenator eisern Mitglied der SPD. Alle Versuche, den Vordenker der neuen Rechten auszuschließen, liefen bislang ins Leere. Heute nun das Urteil einer Schiedskommission. Der Autor Sarrazin soll künftig kein Genosse mehr sein. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Es könnte nun doch dauern, bis die SPD Gewissheit hat, ob sie Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen kann oder nicht. So hat nun zwar die Kreisschiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden, dass ein Ausschluss des ehemaligen Berliner Finanzsenators möglich ist. Allerdings ist diese Entscheidung nicht rechtskräftig, denn Sarrazin will Berufung einlegen. Das kündigte sein Anwalt heute an. Notfalls werde er durch alle Instanzen gehen, bis zum Bundesverfassungsgericht. Bei Welt TV gab sich Sarrazin überzeugt, am Ende Recht zu bekommen.
Die SPD möchte offenbar eine kritische Diskussion über den Islam und die Muslime verhindern. Und damit wird sie scheitern.
So Sarrazin. Die SPD verbucht die Entscheidung in erster Instanz als Erfolg. Generalsekretär Lars Klingbeil, der den Parteivorstand bei der mündlichen Verhandlung vertreten hatte, sagte, er begrüße die Entscheidung ausdrücklich. Die SPD sehe sich in ihrer Haltung bestätigt, Sarrazin habe mit seinen Äußerungen gegen die Grundsätze der Partei verstoßen und ihr Schaden zugefügt. Rassistische Gedanken hätten in der SPD keinen Platz, so Klingbeil. Die Sozialdemokraten hatten sich im Dezember vergangenen Jahres für einen dritten Anlauf für ein Parteiordnungsverfahren entschieden, um Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Ausschlaggebend für den erneuten Versuch war sein Buch »Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht«. Die SPD hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die zu dem Ergebnis gekommen war, dass Sarrazin Thesen propagiere, die mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar seien und der Partei schweren Schaden zufügten. In der Entscheidung der Kreisschiedskommission heißt es nun, wie die deutsche Presseagentur berichtet, Sarrazin beschreibe in Deutschland lebende Muslime als weniger wertvoll und gefährlich. Das sei klar rassistisch. Die Verbreitung antimuslimischer und kulturrassistischer Äußerungen durch den Antragsgegner unter dem Mantel seiner allgemein bekannten und immer wieder in Presseberichten hervorgehobenen SPD-Mitgliedschaft stelle die Glaubwürdigkeit der Partei und ihres Einsatzes für ihre Werte und Grundauffassungen in Frage und müsse von ihr nicht hingenommen werden. Sarrazin selbst sagte, es sei schade, dass die Schiedskommission nicht die Kraft gefunden habe, eine andere Entscheidung im Interesse der Meinungsfreiheit und der innerparteilichen Demokratie zu treffen. Die Entscheidung werde den Niedergang der SPD nicht aufhalten. Er habe nie für möglich gehalten, dass man wegen seiner Meinung verfolgt und ausgeschlossen werde, so der 74-Jährige. Die Berliner AfD hat Sarrazin bereits eingeladen, dort mitzuarbeiten. Auf die Frage, ob er ausschließe, irgendwann in die AfD einzutreten, sagte Sarrazin auf Welt TV.
Sie könnten mich ja jetzt auch fragen, ob ich jetzt ausschließe, dass ich irgendwann dazu den Zeugen Jehovas gehe. Ich bin Mitglied der SPD und ich bleibe das.
Die Hürden für einen Ausschluss aus einer Partei sind hoch. So heißt es im Parteiengesetz, ein Mitglied könne nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoße und ihr damit schweren Schaden zufüge.
Für den Deutschlandfunk Katharina Hamberger. Die klare Festlegung des Verfassungsschutzes, die identitäre Bewegung ist eine rechtsextremistische Bewegung, kann als Indiz gewertet werden. Die deutschen Behörden sind wachsamer geworden gegenüber der Bedrohung von rechts. Entschlossener im Vorgehen gegen die Feinde unseres Grundgesetzes. Eine Entwicklung, die eng auch mit den Morden des rechtsextremen NSU verwoben ist. Heute, vor einem Jahr, das Urteil gegen Beate Zschäpe, zu den Folgen Thies Marsen.
Das Urteil war eigentlich ein mutmachendes für die rechtsextremistische Szene und insofern natürlich verhängnisvoll. Man hat das ja auch sehr schön daran gemerkt, dass die Nazis, die im Prozess waren zur Urteilsverkündung, begeistert anfingen zu klatschen, nachdem das Gericht den Urteilstenor verkündet hatte.
Anwältin Doris Dierbach hat im NSU-Prozess die Hinterbliebenen von Halit Yozgat vertreten. Yozgat war im April 2006 in seinem Internetcafé ermordet worden. Der letzte von 9 Morden des NSU an Migranten, Tatort Kassel. Und ausgerechnet in Kassel hat es nun, knapp ein Jahr nach dem Ende des NSU-Prozesses, wieder einen rechtsextremen Mord gegeben, an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Und der mutmaßliche Täter entstammt genau jenem Milieu, aus dem einst auch der NSU Unterstützung erhielt. Doch die Neonazi-Netzwerke, die Wohnungen, Papiere, Geld, Waffen, Sprengstoff für die untergetauchten NSU-Terroristen bereitstellten, wurden von Ermittlern und Justiz viel zu wenig beachtet, beklagt Seda Bajay. Auch sie Opferanwältin im NSU-Prozess.
Also es hat eine schlechte Signalwirkung gehabt und das sieht man ja auch jetzt daran, dass die rechte Szene so stark ist, ja, dass sie keine Konsequenzen befürchten, dass Netzwerke eben nicht durchleuchtet wurden. Und jetzt heißt es, es gibt vielleicht doch Netzwerke. Also musste jetzt ein Politiker sterben, damit jetzt das nochmal hinterfragt wird?
Die rechte Szene hat aus dem Prozess längst Konsequenzen gezogen, stellt Matthias Quent fest. Der Rechtsextremismusforscher leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, der Stadt, aus der das NSU-Kerntrio stammt.
Der Rechtsradikalismus in Deutschland hat aus dem NSU gelernt. Man hat auch gesehen, dass man 10 Menschen ermorden kann und ohne größeren Schaden davonkommt. Denn die Unterstützungsnetzwerke, auch diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Tatorte ausspioniert wurden, die wurden bisher nicht zur Verantwortung gezogen.
Auch der Münchner Fachjournalist Robert Andreasch konstatiert, anstatt extrem rechte Strukturen konsequent zu bekämpfen, sind Polizei, Justiz und Gesellschaft hierzulande schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen.
Es hat keine Welle an Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen die deutsche Naziszene Post-NSU-Selbstenttarnung gegeben. Es entspricht leider der jahrzehntelangen Tradition des Umgangs mit Rechtsterror in Deutschland, dass es nicht passiert. Die jeweilige einzelne Mord- und Terroraktion gerät sehr schnell in gesellschaftliche Vergessenheit, anstatt wahrzunehmen, dass aus neonazistischer Ideologie und einer über Jahrzehnte aufgebauten stabilen neonazistischen Struktur es immer wieder zu diesen Attentaten und Gewalttaten kommt.
Für Teile der rechten Szene hatte NSU längst Kultstatus. Beate Zschäpe wird in einem Lied einer Rechtsrockband gehuldigt. Die beiden freigelassenen NSU-Unterstützer Ralf Wohleben und André E., die vom Gericht mit vergleichsweise milden Strafen bedacht wurden, sind Helden der Szene. Wenn Neonazis politische Gegner oder Migranten bedrohen, wird regelmäßig auf den NSU Bezug genommen, etwa in Drohbriefen gegen eine Opferanwältin, die unterzeichnet waren mit NSU 2.0. Vor einem Monat verteilten Unbekannte rassistische Flugblätter mit Hakenkreuz rund um die Kölner Kolbstraße. Dort, wo der NSU 2004 einen folgenschweren Nagelbombenanschlag verübte. Zum Entsetzen der Anwohner. Mithat Özdemir ist Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Kolbstraße.
Wir merken heute, rechtsradikal noch stärker geworden. Heute geht uns dermaßen schlecht, weil wir Angst haben, dass jeder Moment was passieren kann.
Ein Bericht von Thies Marsen. Bislang fehlen handfeste Belege, doch es gibt immer mehr Indizien. Russland mischt sich aktiv ein in europäische Wahlkämpfe, fördert nationalistische und populistische Parteien, um die Europäische Union zu schwächen. Heute gibt es Vorwürfe, Italiens Innenminister Salvini habe von russischen Geschäftsleuten Wahlkampfhilfen für seine rechtsextreme Lega erhalten. Aus Rom Jörg Seiselberg.
Auch unter Druck trägt Matteo Salvini gern Gelassenheit zur Schau. Diesmal aber klappt das nur bedingt. Von Journalisten bedrängt mit Fragen zu berichten über Kontakte von Salvini-Vertrauten mit russischen Mittelsmännern und mögliche Zahlungen aus Moskau, hat der Führer der rechten Lega spürbar Schwierigkeiten an sich zu halten.
Non è arrivato nulla e non arriverà nulla.
Es ist nichts angekommen und es wird nichts ankommen. Es gibt kein Geld in Luxemburg, in der Schweiz, auf den Kaimaninseln und ich habe auch keine Ölfässer bei mir zu Hause. Es gibt keinen Rubel, keinen Dollar, keinen Yen. Es gibt nichts, okay?
Non c'è. Nulla. Va bene?
Russische Wolken über der Lega titelt die Repubblica. Was Salvini nervös macht, sind Audiomitschnitte eines Gesprächs des Salvini-Vertrauten Gianluca Savoini in Moskau. In der Unterhaltung, die im Oktober vergangenen Jahres in der Lobby des luxuriösen Hotels Metropol stattgefunden haben soll, ist Savoini zu hören, der mit drei russischen Gesprächspartnern über mögliche finanzielle Unterstützung für die Lega bei der Europawahl verhandelt. Wir wollen Europa verändern. Wir wollen ein neues Europa, das so eng bei Russland ist wie früher. Savoini, Präsident der Freundschaftsgesellschaft Lombardei Russland und laut Corriere della Sera eine Art Botschafter der Lega in Moskau, versichert seinen russischen Gesprächspartnern außerdem, Salvini persönlich stehe für eine neue Pro-Russland-Politik der Europäischen Union ein. Salvini ist der erste Mann, der ganz Europa verändern will. Gemeinsam mit unseren Verbündeten und Kollegen und anderen Parteien in Europa. Weil gute Beziehungen mit Russland sind gut für unsere Länder. Die Szenerie im Hotel Metropol erinnert an den Fall Strache. Konkret schlagen die russischen Gesprächspartner, die namentlich nicht bekannt sind, dem Salvini-Vertrauten ein Ölgeschäft mit dem staatlichen italienischen Konzern Eni vor und bieten ihm an, vom gezahlten Geld könne ein gewisser Prozentsatz an die Lega fließen. Ein italienischer Begleiter Savoini sagt daraufhin, das Geld könne für die anstehende Kampagne zur Europawahl verwendet werden. 3 Millionen Tonnen Öl sollen demnach nach Italien geliefert werden, im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Das geht aus einer Abschrift des Gesprächs im Corriere della Sera hervor. Die Staatsanwaltschaft Mailand bestätigt, dass sie seit Februar zu diesem Fall ermittelt. Damals hatte erstmals das italienische Nachrichtenmagazin Espresso in Auszügen über das Gespräch in Moskau berichtet. Savoini ist keine Randfigur in der Lega. Er war jahrelang Redakteur der Parteizeitung Padania, berät laut Espresso Salvini in seiner Russlandpolitik und ist auf einem Foto auf Facebook Arm in Arm mit Salvini auf dem Roten Platz zu sehen. Der Führer der Lega tut die aktuellen Enthüllungen als Geschwätz ab und verweist darauf, dass es weder das aktuelle Ölgeschäft gegeben hat, noch dass es Belege gibt für irgendwelche Geldflüsse an die Lega, die damit im Zusammenhang stehen könnten.
Alla Lega è arrivato un centesimo di euro?
No.
Hat die Lega auch nur einen Cent bekommen? Nein. Wer das Gegenteil schreibt, ist schon verklagt worden und wird verklagt werden in den kommenden Wochen von heute an.
Da qui alle prossime settimane.
Salvini solle aufpassen, jemanden zu bedrohen, heißt es von den oppositionellen Demokraten. Wenn der Lega-Chef jetzt derart gereizt reagiere, hieße dies, dass an der Sache etwas faul sei. Der Koalitionspartner Fünf-Sterne-Bewegung reagiert mit einem Seitenhieb. Er sei stolz darauf, sagt Vizepremier Di Maio, dass seine Fünf-Sterne-Bewegung keine Gespräche mit dubiosen Geldgebern führe.
Für den Deutschlandfunk aus Rom, Jörg Seiselberg. Klima, Brexit, Migration oder, wie am Anfang dieser Sendung gehört, die drohende Eskalation am Persischen Golf. Es gibt viele große internationale Themen derzeit für die Europäische Union. Doch aktuell konzentriert sich Brüssel allein auf eine personalpolitische Frage. Noch ist weiter nicht klar, ob Ursula von der Leyen die notwendige Mehrheit im Europaparlament für die Wahl zur neuen Kommissionspräsidentin erreichen kann. Es könnte knapp werden. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Die Abgeordneten der SPD im Europaparlament machen innerhalb ihrer Fraktion Druck, damit Ursula von der Leyen nicht zur Kommissionspräsidentin gewählt wird. Und sie setzen dabei Mittel ein, die heute sogar die Bundeskanzlerin auf den Plan riefen.
Sehr wichtig, und darüber bin ich mir mit der SPD-Führung auch einig, ist, dass sozusagen man mit der Persönlichkeit von Ursula von der Leyen vernünftig umgeht. Und manches, was da gestern in Brüssel stattgefunden hat, würde ich jetzt nicht in diese Kategorie hineinstecken.
Sagte Angela Merkel in Berlin mit Blick auf ein Papier, das in der sozialdemokratischen Fraktion des Europaparlaments kursiert. Es ist 2 Seiten lang und trägt den Titel »Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche und unzureichende Kandidatin ist«. Darunter werden dann auf 2 Seiten alle Punkte aufgelistet, die nach Auffassung des Autoren gegen die Kandidatin sprechen. Berateraffäre und Gorch-Fox-Skandal, der Zustand der Truppe und sogar ein seit langem als falsch ausgeräumter Verdacht, Frau von der Leyen habe in ihrer Doktorarbeit abgekupfert. Der Autor des Papiers, der Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier, der heute erklären musste, warum er in seiner Fraktion auf diese Art Stimmung gegen Ursula von der Leyen macht.
Ich habe in der Fraktion darüber gesprochen, wie die Berichterstattung in Deutschland über Frau von der Leyen im Moment sich darstellt. Bin dann von Kolleginnen und Kollegen gebeten worden, das mal zusammenzustellen. Es war eine interne Information für die Mitglieder der Fraktion.
Am Abend meldete sich Geier dann nochmal zu Wort. Eine öffentliche persönliche Beschädigung von der Leyen sei mit seinem Papier nicht beabsichtigt gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Papier der SPD-Abgeordneten fügt sich ein in einen Machtkampf innerhalb der Fraktion. Auf der einen Seite Sozialdemokraten, unter anderem aus Deutschland, Benelux, Frankreich und Österreich, die von der Leyen ablehnen. Auf der anderen Seite die spanische Fraktionschefin Irache Garcia, die das vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ausgehandelte Personalpaket unterstützt. Gestern hatten die Grünen nach einer Anhörung der Kandidatin, die in Teilen eher einem Tribunal glich, beschlossen, gegen von der Leyen zu stimmen. Diejenigen, die mit Nein votieren wollen, Grüne, Linke und Sozialdemokraten, versuchen Sorgen auszuräumen, eine Ablehnung von der Leyen würde zu einer schweren interinstitutionellen Krise in der EU führen. Sven Giegold, grüner Europaabgeordneter, regt an, nach einer Abstimmungsniederlage von der Leyen mit den Regierungschefs noch einmal über die Spitzenkandidatin der Liberalen, Margrethe Vestager, zu reden. Die Liberalen selbst versuchen eher, einen herausgehobenen Vizeposten in der Kommission für Frau Vestager herauszuhandeln. Außerdem verlangte Nicola Baer, FDP-Abgeordnete im Europaparlament, heute früh im Deutschlandfunk von der Kandidatin, Klarheit darüber zu schaffen, wie sie als Kommissionschefin mit den Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn umgehen würde. Polnische Abgeordnete der europakritischen PiS-Partei hatte nach einem Gespräch mit Ursula von der Leyen berichtet, sie werde wohl weniger Druck auf Polen ausüben als die derzeitige Kommission. Bei dieser Unschärfe könne es nicht bleiben, so Nicola Baer.
Ich glaube, ihr Problem ist so ein bisschen, dass sie von ganz rechts bis ganz links es allen recht machen möchte. Das funktioniert aber nicht, weil die Vorstellung da einfach zu unterschiedlich ist. Sie wird sich entscheiden müssen, welche Stimmen sie haben will, für welches Europa sie wirklich steht.
Abgestimmt werden soll am nächsten Dienstag um 18 Uhr. Am Vormittag desselben Tages wird von der Leyen ihre Bewerbungsrede im Straßburger Parlament halten, über die es dann eine Aussprache geben wird. Danach folgt eine 5-stündige Sitzungspause, die für Absprachen in letzter Minute genutzt werden kann. Erst danach wird feststehen, ob Ursula von der Leyen die erforderlichen 374 Stimmen zusammenbekommt.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Wie privat ist die die Krankheit einer öffentlichen Person? Müssen Medien sich zurückhalten, wenn Amtsträger schwächeln? Oder besteht ein übergeordnetes Interesse zu erfahren, ob sie ihr Amt weiter mit voller Kraft ausüben können? Über diese Frage wird derzeit nicht nur in Berlin diskutiert. Dreimal hat Kanzlerin Merkel zuletzt bei der Begrüßung ausländischer Regierungschefs heftig gezittert. Alle Spekulationen über ihre Gesundheit weist sie zurück. Es gehe ihr gut, so die klare Aussage. Doch heute gibt es einen weiteren Anlass zur Sorge um die Kanzlerin. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Es ist ein ungewöhnliches Bild. Beim Empfang der dänischen Ministerpräsidentin sitzen Kanzlerin Angela Merkel und ihr Gast. Die Nationalhymnen verfolgt sie mit Mette Frederiksen auf zwei Stühlen mit weißem Stoffbezug im Hof des Bundeskanzleramtes. Das Protokoll sieht normalerweise vor, die Hymnen im Stehen anzuhören. Die Bild-Zeitung will erfahren haben, das Protokoll sei auf Wunsch der Kanzlerin geändert worden. Heute Stühle und kein Zittern. Haben Sie Ihre Ärzte konsultiert und könnten Sie bitte etwas zu den Ergebnissen sagen? Da fragen sehr viele Menschen danach, fragte ein Journalist bei der anschließenden Pressekonferenz die Kanzlerin. Merkels Antwort:
Sie dürfen davon ausgehen, dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiß und deshalb auch dementsprechend handle, auch was meine Gesundheit anbelangt. Und zweitens dürfen Sie davon ausgehen, dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte.
Waren die Stühle eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem innerhalb von knapp 3 Wochen die Kanzlerin 3 Zitteranfälle in der Öffentlichkeit erlitten hatte? Das erste Mal während der militärischen Ehren beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky, bei der Ernennung der neuen Justizministerin Lambrecht das zweite Mal, gestern dann der 3. Vorfall beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten. Merkel hatte anschließend bekräftigt, es gehe ihr gut.
Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut und man muss sich keine Sorgen machen.
Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit wies sie zurück. Sie sei davon überzeugt, dass sie leistungsfähig sei, so Merkel. Derweil geht vor allem medial die Diskussion weiter. Wie steht es um die Gesundheit der Kanzlerin und wie viel darf, wie viel muss die Öffentlichkeit darüber wissen? Es gibt Hashtags auf Twitter wie Merkel-Shake, Zitteranimationen im Internet, Nachrichtenagenturen bringen die Eilmeldung, dass die Bundeskanzlerin beim Empfang sitzt. Ein privater Radiosender hat sogar eine Lippenleserin beauftragt, um anhand der Fernsehbilder zu entziffern, was Angela Merkel zu sich selbst während eines Anfalls gesagt haben soll. Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, zeigte sich in der Deutschlandfunk-Mediensendung Medias Res kritisch über diese Art der Berichterstattung.
Das Interesse ist berechtigt, aber die Art, darüber zu reden, geht doch eigentlich in die falsche Richtung. Ferndiagnosen sind da auf jeden Fall unseriös, aber wozu dann Spekulationen? Es ist so ein bisschen wie Royals in der Politik. Man kriegt vermeintliche Nähe, man schaut vermeintlich hinter die Kulissen. Es ist so eine Enthüllungsdramatik dabei.
Die Bundeskanzlerin steht weiter im Fokus. Allerdings im Moment nicht nur wegen ihrer Politik. Nächste Woche wird sie 65 Jahre alt. Ihr Geburtstag scheint aktuell mehr als sonst eine Rolle zu spielen.
Das bedeutet eben, dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener vielleicht. Alles hat seine gute Seite.
Information von Panayotis Gavrilis. In den meisten europäischen Ländern ist aktive Sterbehilfe verboten. Passive Sterbehilfe dagegen ist aber zulässig, auch in Frankreich. Dort beschäftigte der Fall des 42-jährigen Wachkoma-Patienten Vincent Lambert jahrelang die Gerichte. Heute ist Vincent Lambert gestorben. Aus Paris, Sabine Wachs.
Über Jahre nahm ganz Frankreich Anteil am Schicksal von Vincent Lambert. Seit einem Motorradunfall vor 11 Jahren lag der ehemalige Krankenpfleger in einer Art Wachkoma, konnte zwar selbstständig atmen, musste allerdings künstlich ernährt werden. Die Frage darüber, wie lange die künstliche Ernährung aufrechterhalten werden solle, entzweite die Familie. Die Eltern, strenggläubige Katholiken, wollten ihren Sohn am Leben erhalten. Seine Frau und andere Verwandte sagten, Lambert habe nie an Maschinen hängen wollen. Die Eltern hatten sich durch alle Instanzen geklagt, Mehrmals hatten Gerichte das Ende der künstlichen Ernährung genehmigt, die Behandlung war daraufhin gestoppt worden. Berufungsgerichte revidierten die Gerichtsbeschlüsse und die Ernährung Lamberts wurde wieder aufgenommen. Zuletzt hatte das oberste französische Verwaltungsgericht den Weg für das erneute Einstellen der Behandlung freigemacht. Den Eltern blieb keine Möglichkeit mehr, gegen diesen Beschluss vorzugehen. 9 Tage, nachdem die Ärzte die künstliche Ernährung Lamberts gestoppt haben, ist der Wachkoma-Patient am Morgen in einem Krankenhaus in Reims gestorben.
Aus Paris der Bericht von Sabine Wachs am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.